Deswegen ist Achtsamkeit ja auch so ein cooler Trend gerade, weil da geht es ja genau um Präsenz. Wo bist du überhaupt mit deiner Aufmerksamkeit? Und zu gucken, das auch immer wieder einzufangen. Und das habe ich auch dann nach der ersten depressiven Episode angefangen. Das ist eigentlich so der Klassiker bei Depressionen. Ein Dankbarkeitstagebuch mache ich wirklich jeden Tag 4 Minuten.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Linda, Psychologin und Coach. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns mitnehmen in ihre innere Welt. Sie lassen uns in ihre Köpfe schauen. Mal sind es extreme Lebensläufe, die schockieren und begeistern. Und mal ist es ein Gespräch eines Normalgestörten, so wie du und ich, in dem du dich vielleicht wiederfindest und froh bist, dass endlich mal laut ausgesprochen wird, was sonst unter der Decke von Scham begraben bleibt. Mir ist es wichtig, Menschen in unseren Gesprächen auf Augenhöhe zu begegnen und von ihren persönlichen Erfahrungen zu lernen. Ich will dir Mut machen, deine eigenen Hürden zu erkennen und als Chance zu sehen, dein Leben so zu gestalten, dass es dich trotz dieser Hürde oder vielleicht gerade deswegen glücklich macht. Also weg mit den Tabus und rein in die bunte Welt der menschlichen Psyche. Heute treffe ich Jakob Drachenberg, 33 Jahre aus Berlin, Psychologe, Stresscoach und Betroffener. Denn Jakob leidet auch als Experte immer wieder selbst unter depressiven Episoden. Den ersten Berührungspunkt mit Depressionen hat Jakob mit 20. Sein schnelles Leben mit Leistungssport und Wasserball, Psychologiestudium und Nebenjob wird mit einem Mal ausgebremst. Er lernt eine ganz neue Seite an sich kennen. Eine, die keine Kraft hat, nur noch essen will und ihm negative Geschichten erzählt. Jakob schafft den Weg raus aus der Depression und nutzt seine Erfahrung, kurze Zeit später sein eigenes Unternehmen zu gründen. Die Drachenberg Akademie lehrt Menschen, gesund Stress zu managen. Aber für andere Menschen da zu sein, heißt noch nicht, dass du selbst geschützt bist. Jakobs Geschichte ist gezeichnet von, wie er es nennt, wiederkehrenden depressiven Episoden. Warum er immer wieder in dieses Loch fällt und was ihm auf der anderen Seite hilft, das werde ich ihn heute fragen.
Das 17. Geburtstag von meinem Bruder, weiß ich noch, sind wir mit meiner Familie zum Inder essen gegangen und ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen vor meiner Familie. Ich meinte so, ich weiß nicht, was los ist. Ich fühle mich so elend, ich bin so traurig, ich bin so verzweifelt, ich bin so pessimistisch. Und die waren natürlich auch erstmal geschockt, weil so kannten sie mich nicht wirklich. Ja, ne?
Ganz neue Seite.
Dann hatte ich übelst viel Angstgedanken. Oh, jetzt muss ich irgendwie die Klausur schieben, ich muss die Projektarbeit absagen. Wie sage ich es jetzt dem Team? Ich habe mich total dafür geschämt, weil... Das weiß ich noch, war der krasseste Gedanke. Ich wusste ja nicht, was los war. Das heißt, ich konnte es ja auch noch nicht mal kommunizieren. Mhm. So, ne? Und ja, in der Leistungssportwelt, da weiß nicht, wenn da irgendwie ein Finger dir irgendwie angeknackst hattest, wurde der getaped und dann ging es weiter. Oder wenn du Erkältung hattest, ein bisschen, hast du halt Medikamente genommen, um das zu stillen und dann hast du ein bisschen locker Training gemacht. Das heißt, körperliche Dinge waren schon eine Ausrede, wenn es gar nicht anders ging, aber da musstest du schon beide Beine gebrochen haben, so nach dem Motto. Und psychische Dinge. Ich hatte das zwar im Psychologiestudium, aber ich konnte das überhaupt nicht greifen. Ne? Und das war für mich so krass, dann Dinge in der klinischen Psychologie zu lernen und dann zu merken, also erstmal auch diese Arroganz zu identifizieren. Ne? Ich habe so auswendig gelernt, dachte, ja, hier depressiver Teufelskreis, weiß ich doch. Also sei doch einfach selbstbewusst, zieh die Dinge durch, denk an was Schönes und dann wird es doch wieder klappen. Ne? Ja, und dann zum Arzt gegangen und da meinte der Arzt so, ja, das ist halt eine depressive Episode. So, und ich so, boah, das war halt wie der Hammer. Ne? Also das habe ich wochenlang, monatelang gar nicht gecheckt. Ja, und dann musste ich mich aber irgendwann damit konfrontieren, habe dann auch eine Therapie angefangen, bin auch kurzzeitig in die Psychiatrie gegangen und ja, erstmal komplett auf Null gefahren, ne? Also Uni abgesagt, ich habe nebenbei noch Werkstudententätigkeit gehabt beim Berliner Investor, Leistungssport, Kapitänsrolle an meinen besten Kumpel übergeben, weil ich konnte ja auch gerade nicht selber führen, wie soll ich da ein Wasserballteam führen? Mhm. Ja, und dann wurde es erstmal schlimmer, das war für mich total krass, weil ich dachte so, ja, das ist total befreiend, keine Verpflichtung mehr zu haben, ja, dann auf einmal hatte ich ganz viel Zeit, so, ne? Und dann ging gar nichts mehr so richtig.
Und dann war wahrscheinlich auch gar keine Ablenkung mehr da von diesem Gefühl, was in dir war. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Ne? Es ist zwar alles anstrengend, Uni, Wasserball, Job, aber es ist auch immer noch so eine Möglichkeit, den Fokus nicht nur auf sich richten zu müssen.
Mhm. Genau, und der Fokus, der war übertrieben auf mir, also übelstes Ego-Thema. Ich dachte wirklich, die Welt geht unter, wenn Jakob Drachenberg mal nicht leistungsfähig ist. Die Welt geht unter, wenn ich nicht mehr Kapitän bin. Was denken die anderen? Und dann irgendwann über die Monate habe ich gecheckt, krass, irgendwie die Bäckersfrau verkauft mir jeden Morgen Kaffee. Alle gehen zur Arbeit, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Und dann hat sich so eine eigentlich so eine Ruhe zum ersten Mal nach 4-5 Monaten wirklich eingestellt, wo ich gemerkt habe, oh, ich komme mal eigentlich von dem Ego runter, was die ganze Zeit denkt, alles kreist sich um mich, ne, und es ist so übertrieben wichtig, dass ich leistungsfähig bin. Und das muss ich sagen, alle Leute haben mich echt mit Liebe überschüttet, ne, mein Verein, meine Kommilitonen, meine Freunde, meine Familie, alle waren für mich da. So, die einzige Person, die nicht für mich da war, war ich selbst. So, und das war natürlich krass, das zu checken. Und dann kurze Zeit später war ich auch draußen aus der depressiven Episode, da hat es 6 Monate gedauert, wo ich wirklich gemerkt habe, ich bin hier der einzige Faktor, so, und keiner will mir was Böses. Und dann auch zu merken, alle Angstgedanken, wirklich 100% meiner Angstgedanken sind nicht wahr geworden. Und das war natürlich krass dann zu merken, scheiße, Alter, du hast die ganze Zeit hier, deine Gedanken haben dich krank gemacht in deinem Kopf. Und das war schon heftig, ja.
Da muss man ja erstmal hinkommen, zu verstehen, dass du erstmal nicht alles glauben musst, was du denkst, auch wenn es sich für dich total real in deinem Kopf anfühlt. Und dann den Step zu machen, sich zu erlauben, was anderes zu denken. Was hat dir denn in dem Moment geholfen? Also war das die Therapie? War das irgendein Schlüsselmoment? War das irgendeine Erfahrung, was dir da so den Impuls gegeben hat?
Ja, Psychotherapie auf alle Fälle. So ein bisschen Grundlagenwirkung, ne? Aber ich war auch die ersten Monate gar nicht therapiefähig, so ehrlich muss man sein. Also ich war höchstgradig depressiv. 21 Kilo Übergewicht, ne? Also komplett auch körperlich krank geworden dadurch. Und das hat dann natürlich alles nochmal verstärkt, ne? Dann mit 111 Kilo rumzurennen. Also ich bin 1,90, 111 Kilo ist einfach zu viel. So, und dann, also es war wirklich, gibt ja da verschiedene Facetten, aber mir, ich hatte jetzt ja insgesamt schon 4 depressive Episoden, es ist immer wirklich ein Klickmoment und dann ist die Depression weg. Das ist total krass, als würde es sich so anfüllen gegen so einen Staudamm, immer dagegen und das Leben probiert zu überschreiben und mir Hinweise zu geben, ey, pass auf, keiner will dir was Böses, ne? Und das wird alles gut und er ist jetzt auch nicht so katastrophal, wie du denkst. Und das war wirklich dann, habe ich mir einen Zettel genommen, habe so aufgeschrieben und wirklich aufgeschrieben, keiner will mir irgendwas Böses und keiner lacht über mich, keiner verurteilt, zumindest jetzt nicht direkt, ne? Weiß man ja nicht, was die Leute so erzählen, aber und dann das zu merken und das hat mir eine totale Freiheit gegeben. Am Ende, ne? Dann saß ich so da, April 2013 und wie als wenn so der Schwarz-Weiß-Fernseher auf den Farbfernseher übergeht. Ich kann es wirklich nicht anders beschreiben. 6 Monate komplette Gefühlslosigkeit, also noch nicht mal richtig Angst gespürt oder Furcht oder Verzweiflung oder Erschöpfung, sondern einfach eine Gefühlslosigkeit, was für mich das schlimmste Gefühl ist immer in der Depression. Ja, und dann kam es wieder, so als wenn alles sich so aufgestaut hätte, alle Glückshormone so in den Warteraum gegangen wären und dann alle zusammen rausgesprungen wären.
Hey, hier sind wir wieder.
Ja, und das war wirklich zusammengefasst, dieses Ding, ich bin liebenswürdig und genug, egal was ich leiste. So, das Ding, ich glaube, da kann man jetzt lange dran arbeiten, da arbeite ich immer noch dran, aber ich habe das jetzt sehr weit für mich verstanden am Ende und probiere das auch bestmöglich für mich zu leben. Aber das war erstmal krass, weil im Leistungssport, da ist halt Liebe gleich Leistung. Ja. Also Leute, die Leistung bringen, die werden aufgestellt, die spielen, die gewinnen, die kriegen positives Feedback und Leute, die keine Leistung bringen, die spielen halt nicht. Also um die geht's nicht. Die kommen halt nicht mit zur Europameisterschaft. So, ne? Und das war ein sehr binäres Schema. Also ist in jedem Leistungssport so, ne? Was willst du auch mit Leuten, die halt fürs Team nichts bringen am Ende, die es nicht unter die ersten 13 schaffen, die spielen halt einfach nicht. Also um die geht's nicht, ne? Und das war mein Mantra. Wenn ich keine Leistung bringe, dann geht's um mich nicht am Ende.
Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass diese erste depressive Episode für dich diese Funktion vielleicht hatte? Also dass das so die Aufgabe war, die Challenge war, das für dich zu erkennen?
Ja, ich glaube schon. Also ich war halt schon echt auch arrogant. Also ich war nicht arrogant im Außen, aber im Herzen war ich so arrogant. Ne? Ich kann mich immer noch daran erinnern, ich bin in Berlin S-Bahn gefahren, logischerweise zur Uni. Und immer, wenn eine obdachlose Person reinkam und eine Zeitung verkauft hat, dachte ich so, genau dieses Muster, hey, du musst dich noch anstrengen, ist doch alles da. So, nerv mich jetzt nicht, so nach dem Motto. Und das habe ich schon als Aufgabe von den Depressionen gesehen, mir das einfach zu spiegeln, ne? Wie ich teilweise Leute verurteile, ohne es auszusprechen, aber wo ich so denke, ey, du kannst doch alles erreichen. Streng dich einfach nur an. So, und was weiß ich, was die Person alles erlebt hat, ne? Vielleicht ist das jetzt voll der krasse Erfolg, dass sie überhaupt laufen kann und irgendwie da durch die S-Bahn gehen kann. Das habe ich als Funktion gesehen und wirklich auch Menschlichkeit am Ende, ne? Also, und eine Tiefe ins Leben zu bekommen, weil das Leben ist halt nicht nur Erfolg, Messen, Leistung, Party und Spaß haben, sondern auch andere Facetten. Und am Ende ist ja dann das Herzensthema gesunde Stressbildung dadurch in mein Leben gekommen, dass ich gemerkt habe, ey, ich kann es lernen. So, ich kann lernen, meine Erwartungen zu sehen und zu gucken, nützen die mir gerade oder nützen die mir nicht. Und ich kann Selbstfürsorge lernen, ich kann empathisch mit mir selber sein, ich kann lernen, was stresst mich positiv, was stresst mich negativ. Und das war auch krass, weil da bin ich so raus und dachte so, geil, ey, du kannst es lernen. Und dann hatte ich halt mein nächstes Feld, wo ich so dachte, Alter, krass, wenn du das kannst, Jakob, dann wirst du nie wieder depressiv. So, ja, und deswegen war jede depressive Episode und danach einfach ein Schlag in die Magengrube jedes Mal, weil ich dachte, scheiße, ich beschäftige mich doch jetzt so hart damit. Mhm. Ich probiere es einfach so krass zu lernen und das passiert mir einfach regelmäßig. Und das habe ich auch erst 2020 jetzt in der vierten depressiven Episode dann gecheckt, so richtig gecheckt. Das ist halt einfach mein Machtbereich, gesunde Stressbewältigung. Ne? Ich kann die Themen nach vorne bringen, meine Wahrnehmung lenken, Bewertung verändern, Entscheidungen überprüfen, gucken, wie kann ich mein Leben gestalten, in Balance gestalten. Und trotzdem gibt es eine Vulnerabilität. Das bedeutet bei mir depressive Episoden und da bin ich dann einfach krank. So wie der Fußballer, der halt irgendwie, keine Ahnung, sich motiviert, Lauftraining macht, Ernährung, Fitnesstraining und irgendwie alles macht, dass er verletzungsfrei bleibt. Und wenn er sich aber den Meniskus gerissen hat, dann muss er operiert werden und dann nützt ihm auch Motivation nichts mehr.
Ja.
Und das Bild hilft mir eigentlich total, sodass ich halt verstehe, ich kann echt viel gestalten, aber manchen Themen halt kann ich fast gar nichts gestalten am Ende. Und es ist so konträr zu dem eigentlich, wie ich leben will in der Depression. Es ist genau das alles, was ich nicht haben will. Pessimismus, Wut, Verzweiflung, Ärger, krasse Selbstabwertung, Zweifel, einfach alles räudig. Und das halt zu integrieren in meine Identität war so ein bisschen die Aufgabe. Und das ist halt spannend, weil wenn ich mir das mal angucke, dann kriege ich dadurch ganz viel Menschlichkeit, ganz viel Tiefe. Und nur so kann ich meinen Job ja auch als Stresscoach und Stressexperte ausführen, indem ich halt Leute da so mitnehme und denen sage, ey, Stressbewältigung ist ultra krass. So, es kann dein ganzes Leben verändern, aber ich kann dir nicht versprechen, dass du nie wieder krank wirst. So, ne? Weil es ist ja so die Falle der Persönlichkeitsentwicklung, dass die Leute so anfangen und dann merken, Alter, krass, ich bin die Summe meiner Entscheidungen und jetzt geht's richtig los und Mindset und Glaubenssätze. Und dann merken, warum kommt das denn? Ich muss noch mehr meditieren, ich muss noch mehr in Fülle leben. Und dann machen sie sich wieder selber runter und sind dann so ein bisschen enttäuscht davon.
Mhm.
Und die Waage zu halten, immer wieder zu gucken, wann kann ich Dinge gestalten, wann nicht. Und auch damit klarzukommen, dass manche Dinge, die ich heute gestalten kann, die kann ich morgen nicht mehr gestalten. Und manche Dinge, die ich heute nicht gestalten kann, kann ich morgen auf immer wieder gestalten. Das heißt wirklich Tag für Tag reflektieren, überprüfen, was geht gerade, was geht nicht. Ja, und das ist so ein bisschen, wie ich die Welten verbunden habe bis jetzt.
In Jakobs Erzählung steckt schon super viel Wichtiges drin. Depressionen sind zum Glück kein absolutes Tabuthema mehr. Und auch Corona hat uns zu mehr Bewusstheit für psychische Erkrankungen gezwungen. Trotzdem ist es mir nochmal wichtig, deutlich zu machen, wann genau man in der klinischen Psychologie von Depressionen spricht und wie diese entstehen. Depressionen zählen zu den affektiven Störungen der Psyche, also zu den emotionalen Störungen. Die Gefühlswelt ist einfach gesagt durcheinander. Gefühle werden in unserem Gehirn von Botenstoffen reguliert. Bei Freude, Glück und Leichtigkeit sind das hauptsächlich Serotonin und Dopamin. Auch erfüllte Beziehungen, emotionale Verbundenheit oder liebevoller Körperkontakt schenken uns ein Hormon, das uns gut fühlen lässt. Hier ist es Oxytocin. Im Falle einer Depression fehlen uns diese guten Hormone und Menschen fühlen sich leer, traurig oder einfach taub. Bei Depressionen unterscheidet man die Schwere der Krankheit. Es gibt sogenannte Haupt- und Nebenkriterien. Ein Hauptkriterium ist, wenn du dich mindestens 2 Wochen fast täglich depressiv verstimmt fühlst. Ein anderes Hauptkriterium ist, wenn du einen Verlust an Interesse und Freude verspürst, gerade auch bei den Dingen, die du früher sehr gerne getan hast. Die Nebenkriterien sind dann Dinge wie ein starker Gewichtsverlust oder eine Gewichtszunahme, Schlaflosigkeit oder sehr, sehr viel Schlaf, eine allgemeine Unruhe, Müdigkeit, Energielosigkeit, ein Gefühl der Wertlosigkeit, manchmal auch Suizidgedanken und Konzentrationsschwierigkeiten. Werden 2 Hauptkriterien und 2 Nebenkriterien des offiziellen Diagnosemanuals erfüllt, spricht man von einer depressiven Verstimmung oder einer leichten Depression. Sind es Hauptkriterien plus 5 Nebenkriterien, spricht man von einer schweren Depression. Dabei müssen die Symptome auch über mindestens 2 Wochen täglich zu spüren sein und es darf keinen organischen Grund oder sozialen Grund, wie zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen, für die Symptomatik geben. Depressionen haben viele Gesichter und sie können sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen. Und auch die Differenzierung von leicht und schwer ist manchmal fließend. Aber wie entstehen Depressionen eigentlich? Ursachen für Depressionen sind genauso vielfältig. Man spricht in der Psychologie von multifaktoriellen Ursachen. Da schaut man sich die biologischen, sozialen und die psychologischen Faktoren an, die meist im Wechselspiel miteinander den Ausbruch einer psychischen Erkrankung bedingen. Ein biologischer Faktor wäre zum Beispiel eine erbliche Vorbelastung. Nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand tragen diese zur Entstehung einer Depression wesentlich bei. Sind Verwandte ersten Grades betroffen, liegt die Gefahr, selbst eine Depression zu entwickeln, bei etwa 15%. Diese Prädisposition erhöht das Risiko, eine Depression zu bekommen, bedeutet aber nicht, dass du sie unbedingt bekommen musst. Es ist also kein Garant. Kommen aber zum Beispiel weitere belastende soziale Risikofaktoren hinzu, wie das Wegfallen eines sozialen Umfeldes, weil man vielleicht umzieht, oder der Verlust eines Partners, oder man sich aus anderen Gründen einfach nicht zugehörig fühlt, so kann das auch den Ausbruch einer Depression wahrscheinlicher machen. Psychologische Faktoren sind häufig Glaubenssätze, also verinnerlichte Einstellungen, die uns innerlich stressen, uns erzählen, dass wir nicht genug sind und uns unbewusst antreiben, immer und immer wieder über unsere Belastungsgrenzen zu gehen und uns selbst zu vergessen. Ein Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, nur wenn ich Leistung zeige, dann bin ich liebenswert. Dann bin ich wertvoll, für mich und für andere. Während ich mit Jakob spreche, bekomme ich den Eindruck, dass gerade seine inneren Antreiber ihn dazu veranlassen, immer und immer wieder seine eigenen Grenzen zu ignorieren und dann leider in ein Loch zu fallen und zu einer Pause gezwungen zu werden. Diese Stimmen in uns, die uns erzählen, dass wir immer weiter, schneller und besser werden müssen, diese Glaubenssätze veranlassen unser vegetatives Nervensystem in den Alarmmodus zu switchen und sehr viele Stresshormone zu produzieren. Das Blöde ist, zu viele Stresshormone machen krank. Gerade dann, wenn wir uns auch keine Zeit für den Abbau des sogenannten Cortisols nehmen. Denn das braucht im Schnitt 8 bis 12 Stunden täglich, um vom Körper abgebaut zu werden. Staut sich das Cortisol über längere Zeit an, 3 Monate gelten schon als chronischer Stress, kann das vegetative Nervensystem diese Überdosis immer schlechter wegstecken und Menschen reagieren früher oder später mit psychischen oder und körperlichen Symptomen. Depressionen, Ängste und Panikattacken werden wahrscheinlicher, aber auch andere stressbedingte Erkrankungen wie Herzinfarkte, Verdauungsprobleme bis hin zu Magengeschwüren und vieles mehr. Du siehst, Ursachen an einer Depression zu erkranken sind vielfältig. Und oft ist es so, dass einfach viel zusammenkommt. Mir ist das wichtig zu betonen, denn viel zu oft begegnet mir noch der Irrglaube, dass Depressionen etwas mit Schwäche zu tun hätten. Dabei ist es eine Krankheit, wie jede andere auch, und sie kann leider jeden treffen. Wir akzeptieren immer mehr, dass bei Dauerstress nicht nur der Körper leiden darf, sondern auch die Psyche. Damit es im Idealfall gar nicht erst so weit kommt, lehrt Jakob Menschen, wie sie sich und ihre mentale Gesundheit präventiv schützen können. Doch vorher will ich wissen, wie Jakobs gesunde Stressbewältigung nach seiner ersten depressiven Episode aussieht. Was hat er konkret anders gemacht?
Genau, die sah so aus, dass dann Sommer 2013 habe ich eigentlich wirklich nur das Leben gefeiert, weil dann war halt die erste Depression vorbei und ich so, ja, was soll mir jetzt passieren? Ich habe den Bums jetzt hier überlebt, so, dann kommt mal jetzt, komm mal Leben. So, und dann nächsten Winter, zweite depressive Episode. So, und dann dachte ich so, Alter, fuck, ich dachte doch, ich habe es verstanden. So, ich dachte, wenn ich jetzt gut drin werde, dann passiert mir das nicht mehr. Wieder durchgegangen und dann nach der zweiten, ne, ganz normal, mich erstmal auf meinen Abschluss konzentriert, erstmal kein Wasserbein gespielt, nicht mehr gearbeitet und in Ruhe meinen Abschluss gemacht in Psychologie.
Also schon erstmal ein bisschen Reduktion von dem Workload.
Ja, genau, von dem Workload auf mich geachtet und wirklich einen Fokus gefunden und auch gemerkt, dass wenn ich Dinge auch sehr erfolgreich und mit Spaß nach vorne bringe, dann kommt danach immer ein Punkt, wo ich einfach Ruhe und Erholung brauche. Und wenn ich mir die nicht nehme, dann wirkt das halt auf meine psychische Gesundheit am Ende.
Also auch sowas wie nach einer Prüfungsphase in der Uni oder nach krassen Leistungstrainingseinheiten, auch sowas. Also da wirklich auf dich zu achten, zu spüren, okay, ich kann zwar voll Power geben, aber das bedeutet auch, ich brauche diese Regenerationsphase danach.
Genau. Und aber auch gleichzeitig einfach weiter Therapie gemacht. Ne? So 2 Depressionen innerhalb von knapp einem Jahr. Habe ich dann auch verstanden, das muss ich erstmal weiter ein bisschen stabilisieren und alles machen und mich damit beschäftigt und Psychoedukation betrieben. Und ich glaube, der größte Punkt einfach auch da an meinem Selbstbild gearbeitet, weil ne, das war halt immer der Konflikt zwischen Realität und Erwartung. So, wenn ich da reingerate, dann ist eine Depression an sich gar nicht so krass, aber diese Abwertung davon, von den ganzen Themen Wut, Verzweiflung, Pessimismus, Gefühlslosigkeit, wenn man das nicht haben will, vergrößere ich das alles immer in meinem Kopf. Und ich merke, ja, wenn ich da einfach freundlicher mit mir umgehe und mir das auch erlaube und diese Krankheit als mein Päckchen sehe, was ich halt bearbeiten kann und was ich einfach akzeptieren darf und integrieren darf und annehmen darf, und umso entspannter wurde es dann mit der Zeit. Also daran habe ich eigentlich die meiste Zeit gearbeitet.
Und dieser Schritt von, ich merke, dass meine eigene Erwartung, die sich ja über Jahre gebildet hat, dieser Glaubenssatz, der ist ja uralt, dass der mir gar nicht gut tut. Und hinzukommen zu einem freundlichen Umgang, zu einer Akzeptanz vielleicht auch von schwierigen Gefühlen, das ist ja super schwer. Könntest du sagen, was dir da geholfen hat und was dir vielleicht auch immer noch hilft? Weil wenn ich von mir spreche, dann ist das ein lebenslanger Prozess, das immer wieder zu überprüfen und zu gucken, okay, wo sind meine Erwartungen gesund, wo sind sie vielleicht ungesund und warum habe ich sie auch aufgebaut? Was für Erfahrungen hast du da gemacht oder was für Tipps hast du da auch?
Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, was mir halt hilft, also ein Glaubenssatz kann für mich hervorragend funktionieren und auf einmal funktioniert der nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass der Glaubenssatz kacke ist. Also das Streben nach Perfektion kann wunderbar erfüllend sein, kann auch großartig sein, aber in manchen Phasen darf ich halt auf bestmöglich shiften oder auf, ich habe gar keinen Bock auf Leistung. So, und dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach, dass ich das rausgenommen habe, weil ich dachte dann so, okay, dann ist jetzt irgendwie die Lösung, keinen Anspruch mehr ans Leben zu haben und zu sagen, okay, keine Ziele mehr, nicht mehr streben. Dann habe ich gemerkt, ey, so bin ich jetzt auch nicht gebaut. Ich brauche irgendwie eine Brücke zwischen Leistung und Gesundheit oder auch zwischen Produktivität, Effizienz, aber auch Leichtigkeit und Entspannung. So, und das war eigentlich dieses komplexe Rätsel, was ich für mich lösen durfte, zu merken, ein Glaubenssatz ist nicht gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, würde der Jurist jetzt sagen. Es kommt auch auf den Fall an, wie du dich fühlst und ob es dir Energie bringt oder Energie nimmt. So, ne? Und dann auch wirklich, und das ist wirklich der lebenslange Prozess, wirklich mich zu überprüfen, was will ich denn eigentlich? Also mal angenommen, ich kann jetzt alles machen, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse und nicht nur immer das zu machen, was jetzt von außen gut verstärkt wird, ne, was irgendwie die Freunde cool finden oder was auf Social Media gut ankommt oder keine Ahnung, ich wollte damals Unternehmensberater werden, ich wusste überhaupt nicht, was ein Unternehmensberater macht, ich wusste einfach nur, dass das draußen Credits bekommt und deswegen wollte ich es haben. Das heißt, da hat mich schon diese ersten 23 Jahre in meinem Leben halt sehr geprägt, dass sich das halt immer geil angefühlt hat, ne, irgendwas zu machen und sich danach auszurichten, wie so ein Fähnchen im Wind, was ich glaube, was gut ankommt. Und dabei hatte ich überhaupt nicht verstanden, was will ich eigentlich? Das hatte ich gar nicht gelernt. Das heißt, ich hatte irgendwie so da mit 23 Jahren so eine Pubertät für mich, wo ich auch radikal Dinge in Frage gestellt habe, weil ich mich erstmal kennenlernen musste, abseits von Konditionierung gesellschaftlich. Einmal über Leistung, über Erfolg, über Streben, über Zahlen, über irgendwelche Dinge, die wir messen können. Und das war krass, also weil es ist ja auch eine Menge Verantwortung, ne? Dann für sich zu verstehen, was will ich jetzt eigentlich in der Lebensphase? Und dann zu merken, ich probiere es mal einfach nur für mich zu machen. So, und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, nach meinem Abschluss in Psychologie, habe ich mich die ersten 9 Monate gar nicht auf Social Media getraut, weil ich hatte keinen Bock, was zu machen, was ich dann poste, wo ich dann wieder sage, ah, jetzt muss ich wieder was posten, damit die Leute es irgendwie gut finden. Und dann habe ich wieder das angenehme Gefühl, aber es verunreinigt einfach so ein bisschen mein Zielsystem, am Ende meinen Norden im Kompass. Und irgendwann habe ich mich dann raufgetraut und ja, sozusagen probiert, diese beiden Welten auszubalancieren und es erstmal nur für mich zu machen und drauf zu scheißen, was andere Leute dazu sagen. Einfach authentisch, ehrlich für mich, und das ist wirklich ein lebenslanger Prozess, weil es ist halt sehr verunreinigend am Ende. Und ja, auch die große Frage, woher weiß ich denn eigentlich, was ich will? Weil dieses Thema zu gucken, was draußen gut ankommt, ist ja relativ easy. So, ne? Man geht in eine Klasse rein, schreibt gute Noten, man kriegt Feedback vom Lehrer, die Eltern finden es auch cool, dass man, okay, alles klar, auswendig lernen und gute Noten ist anscheinend das, worauf ich Bock habe. So, ne? Aber will ich das wirklich als Kind? Weiß ich nicht. Ich habe es einfach irgendwie gemacht. So, ne?
Klar, und dann kommt noch ein bisschen Dopamin dazu und das fühlt sich dann auch gut an und dann macht man damit weiter. Und es ist ja auch angeblich die Voraussetzung dafür, dass man dann gutes Geld verdient und erfolgreich ist. Also es ist ja so dieser geebnete Weg. Hast du dich damals auch damit beschäftigt, warum diese Glaubenssätze in dir vielleicht so stark sind? Also Leistungssport war ein Faktor. Gab es da irgendwie was auch in der Family, wo du sagst, da habe ich das mir abgeguckt oder das war da Thema oder vielleicht auch gar nicht?
Ja, ich glaube, in der Familie steckt natürlich ganz viel drin, ne? Da ist schon, also der Konflikt, den ich rausgearbeitet habe, ist so ein bisschen leiste Außergewöhnliches, ohne aufzufallen, was gar nicht so easy zu machen ist. Also ich habe immer so bei meinem Vater, bei meinem Opa so dieses Leistungsstreben, ne, und schon gelernt, aber eigentlich auch nicht drüber reden und nicht irgendwie nach draußen profilieren wollen, aber schon irgendwie außergewöhnliches Leisten am Ende. Das habe ich irgendwie nie so richtig zusammenbekommen. Ja, und die prägende Nummer war einfach dann Leistungssport. Also muss man ganz ehrlich sagen, da ging es halt ab mit Konditionierung und das ist ja dann am Ende ein Muster dadurch, ganz viel Muster, ne? Halt, habe ich ja schon gesagt, dieses Liebe ist gleich Leistungsthema. Dann aber auch, war ich immer so in Führungsrollen drin, wo ich so reingerutscht bin. Das heißt, dadurch, dass ich irgendwie so ein Harmoniestreben habe, war ich irgendwie so in Leadership-Rollen immer drin und ohne, dass ich mich dafür bewusst geworden habe, wurde ich irgendwie als Kapitän gewählt und dann war es auf einmal so. Das heißt, ich hatte irgendwie auch immer das Gefühl, für eine Gruppe Verantwortung zu haben und Energie für die ganze Gruppe mitzunehmen und dafür auch so ein bisschen, ja, einfach verantwortlich zu sein am Ende. Das war auch ein großes Muster. Ja, und am Ende, klar, kann man jetzt irgendwie drüber reden. Ich war die ersten 8 Wochen nach der Geburt im DDR-Krankenhaus, hatte irgendwie krasse Ohrenschmerzen, habe meine Mutter nicht gesehen 8 Wochen lang. Das macht natürlich auch was mit einem Säugling. Können wir jetzt, glaube ich, 3 Tage drüber reden über so Prägung. Aber klar, da sind ganz viele Themen, die darauf einzahlen.
Du hast ja dann sehr erfolgreich deine Selbstständigkeit aufgebaut und bist auch super präsent auf den sozialen Medien, auf YouTube, auf Insta, hast eine eigene Akademie. Wie hast du das geschafft, in dieser starken Außenwirkung trotzdem immer bei dir zu bleiben und für dich diesen Self-Check-In zu machen? Mache ich gerade noch das, was ich wirklich möchte, oder mache ich das jetzt eigentlich, weil ich die Credits, die Likes, die Klicks dafür bekomme?
Mhm. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo man einfach viel lernen darf bei Social Media, weil man sich dann irgendwie freigibt und auch zu sagen, okay, ich bin jetzt eine People-Brand, ich bin jetzt nicht irgendwie Mr. Stress oder so, sondern ich bin halt Jakob Drachenberg und gehe da raus. Und dann aber zu merken, dass so dieses Herzensthema, einfach Menschen zu erzählen davon, dass man Stressbewältigung lernen kann, erstmal das und dann irgendwie Tipps und Strategien an sie anzugeben, erfüllt mich halt ganz tief. Am Anfang war so ein bisschen das Mantra, die Person zu sein, die ich damals gebraucht hätte, die mir gesagt hätte, alles gut, ja, du bist jetzt auch nicht so wichtig, wie du glaubst und mach mal dein Ding und du bist bedingungslos und wertvoll und genug und ne, guck mal ein bisschen Entspannung, Erholung, Selbstfürsorge. Und das treibt es jetzt ein hartes Wort, aber es erfüllt mich mit ganz viel Grundlagenenergie.
Mhm.
Und dann war halt wirklich auch ein krasser Punkt dann 2020 so öffentlich mit der Depression mal rauszugehen und zu sagen, ey, pass auf, so, ich hatte jetzt gerade eine depressive Episode und darüber so ein bisschen in den Dialog zu gehen. Und dann habe ich gemerkt, also es ist krass, weil hätte ich wirklich nie gedacht. Ich dachte wirklich so, oh, das Business können wir jetzt vergessen. Wer will da schon einen Vortrag von einem Stressexperten hören, der irgendwie regelmäßig Depressionen hat? Und das Gegenteil ist sozusagen, das Gegenteil ist passiert, dass Leute gesagt haben, oh, danke fürs Öffnen der Geschichte. Weil das gibt mir jetzt auch die Erlaubnis, wenn selbst eine Person, die irgendwie gefühlt sehr, sehr viel darüber weiß, so einfach ein Krankheitsthema hat in psychischer Gesundheit, dann gibt mir das einfach Lockerheit und es gibt mir Leichtigkeit. Und deswegen ist mir das immer ganz wichtig mitzuerzählen und die Leute nicht auf so eine Optimierungsstraße zu schießen und zu sagen, wenn du krank wirst, bist du selber schuld.
Ja.
So, ne? Man kann sehr viel reflektieren. Ich glaube, man kann echt viel machen, aber irgendwann kommt halt eine Grenze, da kann man auch die Verantwortung abgeben am Ende, weil es dann eine Krankheit ist. Und das war wirklich ein sehr beeindruckender Moment für mich, 2020 in der Psychiatrie. Also jedes Mal war es einfach so tief und so krass, dass ich wirklich in die Psychiatrie musste. Mal 4 Monate, mal 2, mal 1 Monat. Dass der Therapeut meinte so, Herr Drachenberg, jetzt hören Sie mal auf mit Ihrer Verantwortung. Übergeben Sie mir mal bitte Ihre Verantwortung. Ich bin jetzt für Sie verantwortlich. Sie sind einfach mal mein Patient. So, müssen jetzt nichts gestalten. Sie müssen jetzt nicht die Verantwortung für irgendwas nehmen. Das ist jetzt immer mal eine Krankheit. Das gehört einfach mal jetzt dazu. So, und das fand ich so krass. Ich so, hä, Verantwortung, das ist doch aber das, was ich brauche. Das ist doch meine Ressource, das ist doch das, ne? Und da haben wir es wieder. Verantwortung kann super viel aktivieren und kann uns ganz viel Kraft geben. Aber wenn wir irgendwie für alles und jeden Verantwortung übernehmen und dann auf einmal für eine Krankheit und vor allen Dingen ein Verhalten der Krankheit, also für depressive Episoden oder depressive Symptome und Verhaltensweise und Denkmuster Verantwortung übernehmen, ja, dann das endet in Destruktivität und Selbstabwertung, ne? Weil das ist ja einfach dann die Krankheit der Gedanken und Gefühle. Und das war ein krasser Moment, das so zu nehmen und ja, halt eine super große Hilfe war halt auch mein Bruder. Also wir wären niemals oder ich wäre niemals da, wo wir jetzt sind, wenn mein Bruder nicht einfach mitgemacht hätte. Also der hat dann zufällig bei mir noch gewohnt in der WG. Der ist 6,5 Jahre jünger und der hat dann einfach gesagt, alles klar, ich arbeite jetzt hier mit und lass es doch zu zweit machen. Und das ist natürlich cool, ne? Also das heißt, ich habe sofort diese Selbstständigkeit eigentlich übersprungen. Wir waren sofort immer zu zweit. Und das, ja, einfach den Bruder dabei zu haben, der dann mich gesehen hat, so wie der große Bruder die Krisen hat und die Depression und dann halt mit auf diese Mission aufspringt und gesagt hat, das müssen wir rausbringen, das fühle ich total. Ja, das war eine ganz, ganz große Ressource und am Ende, ja, weiß gar nicht, es ist irgendwie, ist dann 2020 auch passiert, dass es mir so ein bisschen egaler geworden ist, was die Leute über mich denken.
Mhm.
Weil auch als ich mich selbstständig gemacht habe, waren natürlich ganz viele Leute so, ah Jakob, du hast doch über Depressionen und pass doch auf mit der Selbstständigkeit und werd doch lieber Beamter und oh, mach doch hier und da, da, da. Und ich so, oh, ich fühle das gar nicht, ne? Das steckt so krass in mir, ich muss damit einfach raus. Und das auch in Kauf nehmen, dass ich noch vielleicht weitere Episoden habe. Vielleicht hätte ich als Beamter doppelt so viel oder auch vielleicht die Hälfte, wissen wir jetzt gerade nicht. Aber das ist irgendwie mein Weg, da ist ein Calling, das muss ich jetzt mitmachen. Ja, und dann zu merken, dass sie sich Sorgen machen und dass sie auch das irgendwie komisch finden, weil sie keinen anderen kennen, der selbstständig ist oder nur gescheiterte Selbstständige kennen. Und dann auch wirklich so meinen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung, ich nehme jetzt einen kleinen Gründerkredit auf und ab geht's so. Und wenn ich daran scheitere, dann kann ich mich in 2 Jahren immer noch irgendwo hinbegeben in Sicherheit, aber ich probiere es einfach mal aus.
Mhm.
So, und ja, das ist eigentlich total angenehm, das halt einfach für sich zu machen und zu sagen, ja, wer darüber was Schlechtes denkt, ist ja sozusagen mein Leben, meine Entscheidung, meine Wahrnehmung, mein Timing.
Ja.
Ich habe so für mich einfach ja, aufgelöst so ein bisschen.
Bei Jakob fällt mir auf, welchen krassen Einfluss die Stimmen in unserem Kopf auf unser Wohlbefinden haben können. Jakob spricht davon, dass er gelernt hat, die Meinung der anderen Menschen und gegebenenfalls auch die damit verbundenen Erwartungen besser auszublenden. Oft sind das auch nur von uns selbst angenommene Erwartungen, die wir uns zurechtgelegt haben. Er spricht davon, dass er einen Sinn in seinem Tun fühlt, gerade im täglichen Prozess, ohne etwas Bestimmtes zu erfüllen oder erreichen zu müssen. Also weg von der Idee, erst glücklich oder entspannt zu sein, wenn du XY erreicht hast, sondern dir dieses Gefühl bewusst jeden Tag zu geben. Egal, wo du auf deinem Weg stehst. Um in dieses Mindset reinzukommen, hilft es manchen Menschen, Ansätze aus der Achtsamkeit für sich zu nutzen. Auch Jakob hat zum Beispiel einen MBSR-Kurs gemacht. MBSR steht für Mindfulness-Based Stress Reduction. Das 8-Wochen-Programm nach Jon Kabat-Zinn ist ein Weg, in einer Gruppe von ca. 10 Personen verschiedene Meditationsarten kennenzulernen, Kommunikationsübungen zu praktizieren, die dir helfen, ein besseres Gefühl für dein Gegenüber zu bekommen und auch eine Verbindung zu deinem eigenen Körper aufzubauen. Man trifft sich einmal pro Woche und jede Woche setzt du kleine Hausaufgaben alleine um, die es erleichtern, das Erlernte auch nach dem Kurs in deinen Alltag zu integrieren. Vielen Menschen helfen feste Routinen, zum Beispiel ihre Meditationspraxis, also ihren täglichen kleinen Self-Check-In, beizubehalten. Bei Jakob klingt es für mich nicht danach, als ob er diese festen Strukturen brauche, um sich selbst zuzuhören und in den Veränderungsprozess zu kommen. Bei ihm ist es mehr zu einer inneren Haltung geworden, mit sich selbst freundlich zu bleiben. Mal gelingt ihm das hervorragend und er nutzt den inneren Dialog, sich selbst zu motivieren. Mal klappt das gut, mal weniger. Und das ist menschlich. Gerade wenn der Druck von außen groß wird, braucht es sehr viel Disziplin, nicht nur funktionieren zu wollen und zu pushen, sondern sich selbst genauso zu wertschätzen, wenn du dich erholst und dir eine Pause gönnst, durchatmest und dir einen Überblick über die Situation verschaffst. Die Entscheidung liegt bei dir. Klingt vielleicht nach noch mehr Überforderung? Versuch es als Freiheit zu sehen. Als Freiheit, deinen Weg täglich so zu gestalten, dass die Stimmen in deinem Kopf freundlich zu dir bleiben. Um da für sich das richtige Maß zu finden, ist es am besten, vieles auszuprobieren, Umwege zu gehen, die vielleicht gar keine sind, und zu beobachten, wie du dich in den unterschiedlichen Situationen fühlst. Denn eines ist gewiss: Unser Gehirn hat gar nicht die Kapazität, die Komplexität der Realität abzubilden. Stellen wir uns also nur vor, wie etwas sein könnte, heißt das noch lange nicht, dass diese Vorstellung auch der Realität entsprechen wird. Viel besser ist es, kleine Schritte umzusetzen und dann immer wieder zu überprüfen, wie geht's mir damit? Denn diese realen Erfahrungen sind eine viel bessere Grundlage zu entscheiden, in welche Richtung es für dich weitergehen soll. Ich wollte dann von Jakob wissen, ob das auch für ihn ein wichtiger Punkt der Stressbewältigung ist.
Ja, total. Und für mich war diese Kombination ganz spannend, so dass ich gemerkt habe, Streben macht mich einfach glücklich. Mhm. Also wenn ich ein Ziel habe und ich strebe danach, und Zielerreichung ist manchmal einfach sehr enttäuschend, weil dann kann ich nicht mehr streben. So, ne? Und das so zu verstehen, so diese tägliche Zufriedenheit und auch die Freude im Prozess mit reinzunehmen und auch wirklich auf den Prozess zu fokussieren und zu merken, ey, das ist cool, auch irgendwo anzukommen, aber dann überspringt man halt auch ganz viele Themen, wo meiner Meinung nach das Leben darum geht. Wir gucken ja auch nicht den Tatort nur die letzten 3 Minuten, um rauszufinden, wer der Mörder ist, oder fahren mit einem Helikopter auf den Berg rauf, sondern wir wollen da rauf wandern. Wir wollen den Tatort gucken. Wir lesen ein Buch und nicht nur die letzten 3 Seiten, wo das Ende irgendwie drauf ist. Und das ist ja so ein bisschen eigentlich Achtsamkeit, Präsenz, Genuss und dabei aber trotzdem ein Ziel zu haben, wo man hinstrebt. Also brauche ich auf alle Fälle. Es gibt ja auch Leute, die Eckhart Tolle lesen und sagen, ey, alles ist hier und jetzt und brauchst nichts streben, weil dann kannst du da auch enttäuscht werden. Die Zufriedenheit im Hier und Jetzt und auch sozusagen den Spaß an dem Moment zu haben und trotzdem ein sinnvolles, ehrliches, authentisches Ziel haben, wo ich sage, da strebe ich hin oder da probiere ich hinzustreben, weil ich Lust drauf habe und weil es halt einen Mehrwert gibt, für wen auch immer. Mhm. Ne? Für mich, für die Gesellschaft, für was auch immer, was da noch mit dranhängt. Und das durfte ich auch erst die letzten Jahre lernen, weil für mich war immer dieses, auch aus dem Leistungssport so, man spielt halt irgendwie eine Saison, um dann, und das fand ich auch krass, habe ich auch erst in der Reflexion gemerkt, um nicht zu verlieren. Das heißt, ich hatte am Anfang gar nicht so viel Lust auf Gewinnen, sondern ich war eigentlich nach Spielen, die wir gewonnen haben, immer erleichtert, dass wir nicht verloren haben. Klar, wir wurden auch angeschrien, wenn wir verloren haben. Ne? Also es gab sozusagen eine radikale Sanktion hinterher. Bedeutet, das auch so ein bisschen rauszufinden, sozusagen, ich mache ein Business, um zu gewinnen und nicht, um nicht zu verlieren. Mhm. Was echt eine andere Denkrichtung ist.
Klar.
So, da erstmal sich reinzubegeben und dann zu merken, diese Erfahrung einfach mitzunehmen und dabei zu sein. Ne? Nicht dann irgendwie festzustellen, oh, jetzt habe ich irgendwie eine Wenn-Dann-Bedingung gehabt und so, ja, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich glücklich und zufrieden sein. Sondern dieses, wirklich zu trainieren, Glück, Dankbarkeit, Zufriedenheit im Hier und Jetzt zu empfinden. Weil wenn ich es jetzt nicht gerade hinkriege, in Anführungszeichen, dann wird es auch super schwer, wenn ich das Ziel erreicht habe. So, ne? Und zu merken, was sind eigentlich die Konditionen, dass ich jetzt eigentlich das beste Leben leben kann, was ich leben kann, gerade vom Potenzial her. Und das sind halt meistens einfach nur Bullshit-Stories, Kopfgeburten, die wir uns erzählen. Dass wir irgendwie noch einen Partner brauchen, wir brauchen irgendwie noch ein Gesundheitslevel, wir brauchen noch einen Job, wir brauchen noch Geld, wir brauchen noch Sonne, wir brauchen noch irgendwas, was uns fehlt. Und ja, also Mangel wird immer Mangel erzeugen. Dann fehlt immer noch irgendwas. Wenn ich 80 bin, merkt man auch, dass irgendwas noch fehlt. Und wenn mir dann Jugendlichkeit fehlt und ich habe gemerkt, ah scheiße, hätte ich mal mit 20, 30, 40 jetzt irgendwie angefangen, das Leben zu genießen. Und da pinge ich immer so ein bisschen hin und her, aber das löst ganz viel auf, dann zu merken, ey, ich bin dabei, ich bin da und irgendwie ist es ja auch das Einzige, was wir haben. Klingt so platt, aber alles andere ist nur im Kopf. Die Zukunft ist im Kopf, Vergangenheit ist im Kopf und hier ist das Leben.
Könntest du sagen, was deine momentanen Bedingungen für dieses Glück im Hier und Jetzt sind?
Naja, ich probiere so wenig wie möglich Bedingungen eigentlich dafür zu haben. Mhm. Also wirklich zu gucken, ist es gerade möglich, dass ich glücklich bin, dass ich irgendwie authentisch bin, dass ich ehrlich bin? Und ich probiere es einfach mal. Mhm. Und wenn ich merke, dass es Bedingungen gibt, dann wirklich auch hart zu fragen, warum glaube ich gerade, dass ich das brauche? Ne? Vielleicht auch am Anfang der Selbstständigkeit, ja, dann, wenn ich irgendwie erfolgreich die ersten Jahre gemacht habe, dann kann ich glücklich und zufrieden sein. Und ich habe es für mich so ein bisschen umgedreht, gerade beim Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum, dass ich gemerkt habe, Glücklichkeit und Zufriedenheit hilft mir total, das Ziel zu erreichen. Mhm. Das heißt, nichts, was da auf mich wartet, sondern ich kann die Ressourcen jetzt nehmen, weil es ist für alle total zuträglich, logischerweise. Wenn man irgendwie Podcast-Folgen aufnimmt, dann ist es ganz cool, wenn man ein bisschen glücklich ist. So, das transportiert sich einfach rein.
Ja.
Und das muss ich erstmal verstehen, das nicht so aufzuschieben, ne? Wie beim Leistungssport, so darauf zu warten und dann irgendwie die große Party zu feiern am Ende. Und ja, dann gibt es doch relativ wenig Bedingungen. Das ist natürlich psychische Gesundheit bei mir. Logischerweise, wenn das nicht gegeben ist, dann ist es super schwer mit glücklich sein am Ende. Und auch so ein bisschen aufhören, danach zu streben, habe ich das Gefühl. Also je weniger ich es möchte, desto mehr kommt dann Leichtigkeit und Authentizität rein am Ende. Und dann auch zu merken, dass, und das ist genau die Reise, auf der ich unterwegs bin, dass auch Wut, Ärger, Verzweiflung, Traurigkeit, Angst ihren Platz haben dürfen. Und dass es auch nichts Negatives ist, sondern was total Menschliches, was ich einfach mit integrieren darf.
Mhm.
Und dann wird es einfach reicher. Also es wird irgendwie lebendiger, es wird ganzheitlicher am Ende.
Mhm.
Weil das ist ja manchmal auch so ein Jagen nach dem Glück. Ne? Dann ist man da und dann ist es schon wieder weg. So, und dann jagt man die ganze Zeit.
Also so ein Reframing, gerade so der schwierigen Emotionen oder ich sag mal der Emotionen, die wir gesellschaftlich gesehen nicht so gerne haben, aber auch die Erlaubnis, dass ein Glück und eine Zufriedenheit an nichts geknüpft ist, sondern dass das eigentlich eher eine Entscheidung ist, die du selber triffst und du dir erlaubst zu sagen, hey, ich darf jetzt heute glücklich sein mit dem, was ich habe, unabhängig davon, wie viel Geld ich verdiene, ob ich einen Partner habe, ob ich eine Familie habe, wo ich lebe, sondern es ist wirklich in dem Moment dann das zu sehen, was für dich positiv ist. Und wenn es vielleicht der leckere Kaffee am Morgen ist oder das Fahrradfahren oder was auch immer in dem Moment dann hochkommt.
Mhm. Mhm. Genau, und das ist eigentlich eher so ein Loslassen, also so ein Einlassen, so ein Eintauchen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Mhm. Also ne, nicht so irgendwie, jetzt will ich irgendwie glücklich sein, sondern einfach dabei sein. Deswegen ist Achtsamkeit ja auch so ein cooler Trend gerade, weil da geht es ja genau um Präsenz, da geht es um Wahrnehmung. Wo bist du überhaupt mit deiner Aufmerksamkeit? Und zu gucken, das auch immer wieder einzufangen. Und das habe ich auch dann nach der ersten depressiven Episode angefangen. Das ist eigentlich so der Klassiker bei Depressionen, ein Dankbarkeitstagebuch. Mache ich wirklich jeden Tag 4 Minuten, ne? Weil ich irgendwann mal ausgerechnet habe, wie viel Dankbarkeit muss man eigentlich machen pro Tag, um am Ende des Jahres 24 Stunden zu haben. Und das sind genau 4 Minuten. So 2 Stunden im Monat und dann mal 12 sind 24 Stunden. Und das auch wirklich zu trainieren. Ich sehe das wirklich als Training. Ich sehe das wie mentales Zähneputzen. Ich frage mich mal, warum putzen wir uns die Zähne? Und warum sind die Zähne für uns wichtiger als die Gesundheit der Gedanken und Gefühle?
Weil wir die Zähne sehen können.
Ja, aber man kann ja auch irgendwie sehen, ob jemand dankbar ist oder undankbar ist am Ende.
Ja, das stimmt. Aber es ist ein bisschen schwieriger.
Ist schwieriger.
Ein bisschen genauer hingucken.
Ja, ja. Und wahrscheinlich, wenn ich mir 3 Tage nicht Zähne putze, fällt es auch mehr auf, meinem Umfeld und mir selber. Aber das ist ja auch genau das am Ende, wo wir, glaube ich, herkommen. Ich meine, vor 250 Jahren hat sich auch noch keiner die Zähne geputzt und da wäre es auch schon irgendwie möglich gewesen. Und da sind wir ja gerade, ne? Psychologie, mentale Stärke, was können wir eigentlich machen, um so ein bisschen unser Gehirn zu programmieren im positiven Sinne? Also zu fragen, was will ich eigentlich denken Und dann zu merken, ey, das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, wird mehr. Und jetzt sollte ich mal gucken, wo liegt überhaupt meine Aufmerksamkeit? Mhm. Kann ja sein, dass ich eigentlich voll das tolle Leben habe und eigentlich dran vorbeilaufe, weil ich mich im Stress gefangen fühle und übers Risiko und die Gefahr und das Scheitern nachdenke. Und da so auf die 360 Grad zu gehen. Und das merke ich schon. Also Training, weil je bewusster ich das trainiere, desto unbewusster fällt es mir auch leichter, dankbar zu sein und mich zu verbinden, die Dankbarkeit auch zu teilen. Das ist, glaube ich, echt ein großer Faktor, ja.
Ich glaube, ich habe das mal in irgendeiner deiner Videos gesehen. Du benutzt auch ganz gerne so dieses Bild von Push und Pull. Und Pushen ist ja sowas ganz Aktives. Also für mich ist es immer so der Kämpfer, ne? Der Kraft reingibt, der investiert. Aber dieser Kämpfer, der ist irgendwann müde. Und ich habe aber oft das Gefühl, dass wir auch durch die Strukturen immer sehr in diesem Kämpfertum gestärkt werden. Also wir kriegen immer vermittelt, hey, du musst eigentlich nur ein bisschen mehr machen und dann kannst du den steilsten Berg schon hochlaufen und dann kannst du alle Ziele erreichen. Aber es gibt ja auch noch diese andere Energie, diese Pull-Energie, also das Ziehen. Und damit ich überhaupt zum Beispiel eine Tür aufmachen kann, muss ich ja den Schritt zurück machen. Und das ist für mich eher so diese Königsenergie, also dich hinsetzen, durchatmen, dir mal so einen Moment der Ruhe geben. Und das brauche ich genauso in meinem System, um wirklich dann auch so ein Plateau, was vielleicht der Kämpfer erreicht hat, zu verlassen und für mich nicht weiter besser höher zu kommen, sondern für mich einfach ein anderes Level zu erreichen. Hast du da Tools oder Strategien für dich entwickelt, damit genau so diese zwei Energien von Push und Pull in deinem eigenen Leben auch Platz finden?
Mhm. Genau, ich habe ja schon beschrieben, der Glaubenssatz war am Anfang, ich muss mich eigentlich nur pushen, dann kann ich alles erreichen. Ne? Und irgendwann war die Push-Grenze erreicht. Weiter konnte ich mich nicht pushen oder ich konnte mich weiter pushen, aber dann wurde es destruktiv. Und diesen Kipppunkt zu merken, dass halt ein gewisses Stresslevel uns Power gibt und auch Lebensfreude und auch Gesundheit, wir brauchen das. Wenn man es dann darüber hinausgeht, dann dreht sich's einmal. So, und das ist, glaube ich, das war für mich ganz wichtig zu verstehen. So, 3 Bananen sind gesund, 20 halt nicht. Aber da kann jetzt die Banane nichts dafür, dass wir halt 20 Bananen davon essen. So genau das gleiche beim Stress. Und auch zu merken, mir macht das richtig Spaß, auch Stress zu haben, ne? Und wie Leistung zu generieren, Ziele zu haben, mich reinzugeben, begeistert zu sein von einem Thema und einfach da zu sein. Und dann wirklich zu lernen oder zu verstehen, Push habe ich hart gelernt. So beim Leistungssport, in der Schule ist sofort klar, das ist wichtig, ne? Stresslevel als Thermostat für Wichtigkeit, generiert Aufmerksamkeit, du lernst, bist erfolgreich und hast gesagt, ey, es hat sich gelohnt, dass ich mich mit der Klausur gestresst habe. So, ich habe da gut investiert. Und dass halt der Pull-Modus einfach genauso dazugehört, aber den haben wir nicht so richtig gelernt. Das ist immer so pseudomäßig Pause machen für uns. Und das war das Erste, was ich bei mir auflösen durfte. Und das war ganz spannend, weil da habe ich einen Vortrag für ein Unternehmen gehalten und war halt so ein bisschen erschöpft und habe dann gemerkt, oh, ich muss einen Kaffee trinken und mir Musik reinhauen und ich komme da hin und muss die Leute motivieren. Und bin da dann mit einer entspannten Energie reingegangen und das war bis dahin dann der beste Vortrag. Ich habe dann auch gemerkt, die sind ja alle schon gestresst. Ich muss da jetzt nicht noch Stress reinbringen. Mhm. So, ich kann es kombinieren, so ein bisschen mit Inspiration und Motivation und auch mal pushen, aber dann auch wieder mit der ruhigen, entspannten Energie kommen. Mhm. Und habe dann für mich verstanden, dass ich über Push Leistung generieren kann, aber auch über Pull. Und das ist für mich als ehemaliger Leistungssportler halt ganz wichtig, weil ansonsten ist ja immer pushen und dann so irgendwie, ah, jetzt muss ich irgendwie 8 Stunden arbeiten und dann muss ich 8 Stunden Pause machen. So, und so viel Pause kann ich gar nicht machen, um das wieder auszugleichen, das System. Das heißt, ich durfte und musste wirklich lernen, entspannt zu arbeiten. Mhm. Am Ende über Entspannung Leistung zu kriegen und zu merken, ich kann auch im Push Pause machen, genau wie ich auch im Pull Pause machen kann. Aber die Trennung Anspannung ist Energie und Leistung und Entspannung, Pull ist irgendwie Pause machen und abschalten und so in der Sonne liegen, hat für mich nie so richtig funktioniert. Ich habe es nicht wirklich zusammengekriegt. Mhm. Genau das gleiche so Work-Life-Balance. So die Arbeit ist der Stress, der Push-Modus und dann gehst du nach Hause ins Privatleben und da kommt der Pull-Modus und entspannst dich. Ja, ist ja Quatsch, da kannst du ja im Privatleben gar nichts Wichtiges mehr geben. So hast ja auch deine Ziele, willst irgendwas machen und bist irgendwie mit Begeisterung dabei. Und das auch so ein bisschen zu mixen, also dass Arbeit auch entspannt sein kann und Privatleben auch höchstgradig stressig. Zum Beispiel, wenn man sich streitet oder so, hat man einfach Stress da. Und da so diese Mythen in der Gesellschaft so ein bisschen zu nehmen, die für mich aufzulösen und dann halt, und das ist für mich immer noch schwer, mich authentisch zu fragen, wo geht denn gerade meine Energie hin? Weil ich habe halt gelernt, wenn ich so ein bisschen erschöpfter bin, hole ich mir einen Kaffee, push mich nach vorne, visualisiere meine Ziele und dann geht's wieder ab. Und dann, das kann man auch mal machen, sich über Grenzen rüber pushen, aber irgendwann zieht mich mein System immer wieder in so einen Pull-Modus rein und holt sich einfach und gleicht es einfach dann wieder aus am Ende. Und dann Erschöpfung nicht als was Negatives zu sehen, sondern genau als diesen Pull-Modus, ne? Oder den Weitblick oder wenn ich mal träume oder mal einfach ganz lange schlafe oder mal Fehler mache und nicht konzentriert bin und mich wirklich mit diesem Pull-Modus anzufreunden, weil der war davor immer wie so ein Angriff.
Ja.
Ne, bist jetzt erschöpft und du musst jetzt Pause machen, kannst ja nichts leisten. Das fand ich irgendwie immer kacke.
Fast wie so ein Zwang, ne?
Ja.
Du musst jetzt Pause machen.
Ja, ja,
ja.
Ja.
Work-Life-Balance oder auch gerne Work-Life-Integration. Was bedeutet das eigentlich? Für Jakob ist es einfach gesagt, dass Arbeit nicht immer hart und anstrengend sein muss, sondern dass Arbeit genauso leicht und fließend sein darf und trotzdem oder gerade deswegen qualitativ sehr gut sein kann. Beides verdient deine Wertschätzung für dich. Leichter gesagt als getan. Jakob beschreibt das wunderbar mit zwei Energiesystemen. Der Push-Modus ist der Krieger in dir, der powert, der Kraft reingibt und mit Disziplin Dinge durchzieht. So wie wenn du vor einer Tür stehst, auf der Push steht und du diese mit ganz viel Kraft aufstößt. Es gibt aber auch Türen, auf denen steht Pull. Um diese Tür zu öffnen, ist es besser, wenn du einen Schritt zurückgehst und dann leicht daran ziehst. Egal wie hart du drückst, diese Tür wird nicht aufgehen. Hier ist die Pull-Energie gefragt. Für mich ist diese Pull-Energie wie die eines Königs in dir, dem es gelingt, sich diese kleine Pause zu gönnen, zurückzutreten, sich einen Überblick zu schaffen und strategisch klug zu handeln. Vielleicht mit weniger Kraft als der Krieger, aber mit Köpfchen. Beide Energiesysteme sind gleich gut und gleich wichtig, aber du solltest beide für dich nutzen und das bedarf einer bewussten Entscheidung. Die Push-Energie kennen wir aus der Schule, dem Studium, dem Job oder dem Sport. Man sieht von außen, dass du fleißig und stark bist. Die Pull-Energie müssen wir meistens erst lernen. Denn sie kann von außen manchmal auch wie Nichtstun aussehen und könnte ja als faul gelten. Hat Jakob irgendwas, was ihm hilft, diese Pull-Energie für sich positiver zu bewerten?
Ja, und zwar die Erfahrung, dass ich immer früher geglaubt habe, wenn ich ein Ziel erreichen will, muss ich die Wichtigkeit erhöhen. Es muss mir wichtig sein. Und dann zu merken, wenn ich Dinge auch lockerer lasse, also bewusst nicht loslasse, sondern lockerer lasse und die Wichtigkeit reduziere, kriege ich manchmal so einen extra Boost an Zielerreichung. Also auf einmal passiert's dann, also fast so automatisch wie so ein wirklich so ein Pull-Modus und Magnetmodus, als würde ich die Themen anziehen am Ende und es würde dann passieren, so ein bisschen passiver am Ende.
Mhm.
Und da habe ich ein paar Referenzerfahrungen gebraucht, dass ich gemerkt habe, ey, wie du auch meintest mit der Tür, wirklich zu überprüfen, steht da Push drauf auf der Tür und ich muss da einfach gegendrücken und dann geht die auf, das kann ich sehr gut. Oder steht da Pull drauf, aber ich quetsche da gerade meine Nase dagegen und will die halt aufdrücken. Mhm. Muss man einfach ein bisschen Abstand holen und die Wichtigkeit reduzieren.
Mhm.
Das war für mich auch lange ein Konflikt zu merken, es gibt ja einfach wichtige Themen wie Gesundheit, Beziehung, ne, Arbeit. So, und dann zu merken, Themen, die mir wichtig sind, davon die Wichtigkeit zu reduzieren, gerade weil sie mir wichtig sind. Also mal meine psychische Gesundheit loszulassen und lockerer zu lassen und zu sagen, okay, dann bin ich jetzt krank. Es ist eigentlich kacke und ich will es nicht, aber es wird, wenn ich so anhafte emotional und sage, ach, es ist ganz wichtig, dass ich gesund bleibe, wird dieses Denkmuster dazu führen, dass ich krank werde.
Hm.
Das heißt, wenn ich da die Wichtigkeit rausnehme, werde ich lockerer, kriege eine Leichtigkeit und da kriege ich einfach nochmal andere Energie.
Ist es dann auch das Vertrauen in den Prozess oder das Vertrauen in dich selbst? Steht das dann mit in Verbindung? Also zu sagen, die Wichtigkeit rauszunehmen, fühlt sich ja erstmal sehr kontraintuitiv an. Aber es ist ja das, wie du das beschrieben hast, eher das Loslassen und das zwanghafte Verfolgen von einem Ziel, was vielleicht gerade gar nicht mehr in meinem Einflussbereich liegt.
Mhm. Hat super viel mit Vertrauen zu tun, weil je weniger Vertrauen ich in mich selber habe, desto mehr will ich kontrollieren und will die Dinge im Griff haben und werde dann so fest und so starr am Ende, auch in den Erwartungen, die ich habe. Und das erste Thema ist wirklich Vertrauen. Und das zweite Thema halt die Entlarvung, auch immer wieder zu überprüfen, ist die Wichtigkeit gerade zuträglich oder eben nicht.
Mhm.
Und das muss man sich erstmal trauen, am Ende auch dann zu sagen, ey, es ist mir verdammt wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Und gerade deshalb muss ich die Wichtigkeit ein bisschen reduzieren.
Mhm.
am Ende, weil so werde ich das Ziel einfach viel wahrscheinlicher erreichen. Gerade psychische Gesundheit. Wenn man da so, ne, war natürlich dann die ersten Jahre wirklich so kontrolliert, Frühwarnzeichen getrackt, irgendwie, wie geht's mir, immer wieder überprüft und dann irgendwie kein anderes Thema mehr gehabt. Und so ist es immer, wenn ich Themen in meinem eigenen Leben überschütte mit Wichtigkeit, kriege ich das Gegenteil von dem, was ich haben will.
Ja.
Ne, wenn es mir jetzt übertrieben wichtig ist, keine Fehler zu machen und ich will perfekt sein und ich lade das so krass mit Wichtigkeit auf, bin ich erschöpft, kann nicht mehr schlafen, mache mehr Fehler, habe Konzentrationsschwierigkeiten, und krieg dann einfach genau das Gegenteil von dem, was ich haben will. So, und das so ein bisschen zu verstehen, genau das gleiche in der Beziehung, ne? Wenn ich dann irgendwie anfange in der Beziehung zu kontrollieren und sagen, es ist so wichtig und du musst mir jeden Tag sagen, dass du mich liebst und ich brauche ganz viel Sicherheit für den Prozess, dann kriege ich das Gegenteil von dem, was ich haben will. Das ist keine erfüllte Beziehung, sondern halt Kontrollzwang und vielleicht am Ende wird die Beziehung daran scheitern, dass es mir so wichtig geworden ist. Und das war halt wirklich für mich mindblowing und das kann man wirklich auf fast alles übertragen. Ernährung genau das Gleiche. Wenn die Ernährung so krass wichtig wird, dann kann es in eine Essstörung kippen. Mhm. Dann kann man ja auch sagen, ja, aber Ernährung ist wichtig. Aber wenn sie zu wichtig wird, kriegst du keine gesunde Ernährung am Ende. Partnerschaft, Gesundheit, Sport, Beruf, immer wieder dieses Maß in der Mitte finden. Und deswegen, ne, die erste Angst, die ich hatte, war ja, wenn es mir nicht wichtig ist, dann ist es mir egal und dann werde ich lethargisch. Ne, und auch da, das sozusagen zu spüren, dass ich davor Angst habe, wenn ich das eine Extrem haben will, habe ich eigentlich nur Angst vor dem Gegenteil. Ne, wenn ich krasses Leistungsstreben haben will, habe ich halt Angst vor Trägheit und Lethargie. Aber dieses Pendel in die Mitte schwingen zu lassen und zu merken, dass in der Mitte halt eigentlich das größte Potenzial für mich bereithält, das braucht halt A, Vertrauen, ne? Auch mal diesen Weg von der Wichtigkeit zurückzugehen und dann zu merken, ich habe Schiss davor, dass ich lethargisch werde, aber ich kann das in der Mitte probieren zu halten und das so ein bisschen auszupendeln. Ich kann es nicht besser beschreiben.
Das ist doch super. Und in diesem Weg, also wenn ich merke, okay, ich traue mich jetzt, dieses Pendel zu bewegen und ich weiß auch, dass ich dieses Pendel bewusst steuern kann. Es liegt an mir, ob ich jetzt ganz am einen Ende bin oder ganz am anderen Ende. Hast du da irgendwie Tipps zu sagen, aktiv den Fokus zu verschieben? Oder ist es für dich mal ein Tapetenwechsel? Oder ist es wirklich der tägliche Check-in mit Meditation oder mit der Dankbarkeit für den Moment, was gerade schon cool in deinem Leben ist? Also hast du da für dich Dinge gefunden, die du auch bewusst immer wieder einsetzt, wenn du merkst, okay, ich glaube, der Pendel, der schlägt gerade wieder ein bisschen zu sehr aus?
Für mich ist es immer wieder die Frage, was erzähle ich mir gerade von der Geschichte? So, ne, ich weiß nicht, einer meiner Lieblingsbücher, Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, da wird ja so ein bisschen aufgelöst, warum die Menschheit sich strukturieren kann mit Millionen und Milliarden Menschen, weil die sich einfach Geschichten erzählen, die halt Sicherheit in eine Gruppe reinbringen. So, da sind wir ziemlich gut drin. Aber es ist alles ja eine Geschichte, was wir uns erzählen. Ne? Da kommt man ja irgendwann drauf, dass alles, was wir um uns herum sehen, haben Menschen gemacht und es steckt irgendwie ein Gedanke, eine Geschichte dahinter. Ne? Geld ist einfach eine ganz große Geschichte. Ist einfach erfunden. Es gab mal kein Geld. Dann haben die Menschen gesagt, ja, wir müssen mal tauschen, nicht nur 1:1, sondern irgendwie mit so einem Gutscheinsystem. Und haben die Geld erfunden. So, oder Menschenrechte, auch eine geile Geschichte, die wir da erfunden haben am Ende, wo es Gerichte gibt und dann gibt es auch Sanktionen. Das heißt, die Geschichte fängt an zu leben, weil danach gehandelt wird am Ende. Ne? So funktioniert Gesellschaft, Kapitalismus, alle Systeme. Und runtergebrochen funktionieren wir ja auch so, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt erfolgreich sein in der Selbstständigkeit, ansonsten ist es eine Katastrophe, ist das ja erstmal einfach eine Geschichte. Ich kann mir auch die Geschichte erzählen, hey, ich probiere es mal, ich bin jetzt mal mutig und geil, das Wichtigste ist anzufangen und wenn du es gar nicht probierst, dann kannst du auch nicht gewinnen. So, könnte ja auch eine Geschichte sein. Und wenn du scheiterst, dann ist es doch nicht schlimm. Du hast es wenigstens probiert, dann hast du wenigstens keine Reue, dass du es nicht probiert hast. Beide Geschichten sind wahr und falsch zugleich. Du musst halt gucken, welche Geschichte funktioniert.
Und welche will ich glauben?
Welche will ich glauben am Ende? Und dieses Glauben ist ja wieder, natürlich ist Erziehung einfach ein Geschichten erzählen. In jeglicher Verbindung. Wir kriegen ja permanent Geschichten erzählt von der Werbung, vom Kapitalismus, vom System. Kinder erzählen Geschichten. Irgendwie, es gibt Moralvorstellungen, es gibt Werte, wo wir dann irgendwann glauben, wie der Fisch im Wasser, das gar nicht mehr als Geschichte sehen, sondern als Fakt. Am Ende. Das ist katastrophales zu scheitern. Ja, wenn man nach Amerika geht, da ist man als Gründer, wenn man da nicht gescheitert ist, man fast nichts wert, weil die Leute sagen, hey, dann hast du noch nicht groß genug geträumt.
Du hast ja gar nichts gelernt.
Genau, und in Deutschland ist so, ja, wird immer besser in Deutschland mit dem Scheitern, aber ne, am Ende ist ja auch scheißegal, was die Gesellschaft jetzt über Scheitern denkt. Wichtig ist ja, will ich diese Geschichte aus der Gesellschaft übernehmen, dass ja Scheitern eine Vollkatastrophe wäre? Und dann wirklich sich zu fragen, ist das wahr und bewiesen, dass es eine Vollkatastrophe ist, wenn ich jetzt scheitere? Kann man das durchrechnen? Okay, was sind denn meine Annahmen dazu? Weil es sind ja erstmal nur Hypothesen über die Zukunft. Okay, dann sind vielleicht Leute enttäuscht. Dann finden das Leute kacke und die lachen mich aus. Dann sagen sie, hey, ho, hoppala, es sind alles Annahmen, alles Hypothesen. Und wenn ich da mit mir im Reinen bin und ich da jetzt irgendwie mit scheitern würde und ich sage, ey, ich habe es probiert und ich habe mein Bestes gegeben, dann bin ich eigentlich raus. So, wo ist jetzt die Katastrophe? Welche Welt geht jetzt unter? Mhm. Eine Ego-Welt von mir? Oder sagt dann wirklich ganz Deutschland so, Achtung, Jakob Drachenmeier ist gescheitert und das steht jetzt groß in der Zeitung. Im Endeffekt wird es keinen interessieren, so ja. über die Jahre und über die Wochen und über die Monate. Und da auch zu gucken, mit wie viel Wichtigkeit lade ich das gerade auf, wie wichtig nehme ich mich ja auch gerade im Leben von anderen Menschen. Und das ist wirklich mein Trick Nummer eins, sehr kognitiv am Ende darüber nachzudenken, welche Geschichte erzähle ich mir. Mhm. Und ist es eine Geschichte, die ich mir erzählen will? Oder ist es eine Geschichte, die ich einfach übernehme oder wo ich glaube, dass sich die Geschichte erzählt wird da draußen? Und ich denke irgendwie, ja, so lebt man als 32-jähriger Mann in Berlin. Ja, und damit können wir relativ viel auflösen, weil dann ist eigentlich auch der Stress weg am Ende. Ne? Immer wieder zu gucken, was stresst mich gerade negativ? Was muss ich gerade drüber denken? Und meistens sind es die Geschichten, ich muss beliebt sein, ich muss stark sein, ich muss perfekt sein, ich muss alles kontrollieren, ich muss. Und dann wirklich zu sagen, ich kann das schon machen, aber dann ist es meine Wahl. So, ich könnte auch einfach das Gegenteil machen und gucken, welche Geschichte mir Energie gibt. Und deswegen ist dieses Geschichtenerzählen so wichtig, weil es ist eine Geschichte von Härte und von Schwarz-Weiß. Es ist eine Geschichte von, ich will draußen Respekt und Bewunderung und hafte so ein bisschen an Feedback an. Oder es ist eine Geschichte von Mut, von Lust, von Wahl, von Leichtigkeit, von Entspannung, von, das Leben ist ein Spiel. Mhm. Ist gar nicht so ernst.
Ne? Und wenn du dir dann anfängst, eine neue Geschichte zu erzählen, schreibst du die dann auf? Erzählst du die deinen Freunden, deiner Freundin? Erzählst du die Social Media? Also wie überzeugst du dich selbst von deiner neuen Geschichte?
Ja, das geht bei mir mittlerweile relativ schnell, weil ich weiß, alles, was ich denke, sind nur Geschichten. Mhm. Kann mir auch andere Geschichten erzählen. Und also im Business mache ich es einfach mit meinem Bruder. Ne? Wir haben einfach zwei Geschichten. Die erste Geschichte, wenn wir ein bisschen Stress brauchen, ist die Geschichte, jede Person, die da draußen nicht schlafen kann und Stress hat und wir erreichen die nicht mit unseren Strategien, sind wir schuld, wenn die Person krank wird? Eine radikale Geschichte, die uns antreibt. Wenn es uns zu viel wird, erzählen wir uns die Geschichte, ja mein Gott, wenn wir es nicht machen, wird halt ein Nächster da irgendwie jetzt Strategien reinbringen und dann ist es jetzt auch nicht so wild und lass mal hier ein bisschen Spaß haben und so. Ne? Und das können wir eigentlich relativ gut wählen. So, und wirklich ein Geschichtsrepertoire sich anzueignen und dann zu gucken, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich gerade, weil ich brauche manchmal die harten Geschichten, dass ich hier so die Welt retten muss, weil das feiere ich total, das gibt mir radikal geile Energie. Wenn ich aber selber erschöpfe und merke, oh, ich will jetzt keinen Podcast aufnehmen und ich habe jetzt keinen Bock, irgendeine Strategie zu teilen und ich weiß gerade auch nicht so weiter und so, dann ja, erzähle ich mir die Geschichte, dass die Person es auch so schaffen wird, dass es auf mich gar nicht ankommt und eins ist größer als null. So ist eine ganz andere Geschichte als ganz oder gar nicht. So, ne?
Also du hast so ein bisschen deine Schubladen vor dir, die alle Geschichten quasi konserviert haben und du öffnest dann die Schublade, die du gerade brauchst.
Ja, das gelingt mir jetzt auch nicht immer, aber ich glaube, das ist auch so die Erfahrung jetzt von den 4 depressiven Episoden. Eine Depression ist ja auch einfach eine fette Geschichte, die im Kopf erzählt wird. Und ich bin da schon immer besser geworden, zu merken, es ist nur eine Geschichte, Jakob, es ist nur eine Geschichte. Du bist wertvoll und genug, auch wenn du gerade keinen Bock hast auf Menschen und du fühlst dich schlecht und du glaubst, alles wird katastrophal und es wird gefährlich und bla bla bla. Und irgendwann habe ich die Geschichten nach ein paar Wochen. Das ist total krass. Also ich kriege dann permanent so einen Geschichtenerzähler rein und merke dann, ja, könnte richtig sein. Scheiße. So, und bin dann total drin. Und das immer wieder zu entlarven, ist, glaube ich, so diese radikale Erfahrung, weshalb es mir, wenn ich gesund bin, sehr leicht fällt, Geschichten auszuwählen, weil ich merke, was Geschichten mit mir machen können. Am Ende, ne? Die Geschichte, ja, draußen muss ich erfolgreich sein, ich muss dann das machen oder irgendwie, was muss ich mit 32 gemacht haben im Leben? Alle gucken auf mich und das wird jetzt alles ganz katastrophal etc. pp. Und ich glaube, das ist ein bisschen, kommt von der Story, weil wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, die ganz neu sind in dem Thema, die so, wie eine Geschichte, hä, man muss doch von allen gemocht werden. Ja. Ich kann nicht Nein sagen. Ich muss da jetzt meinen Weg gehen. So. Und dann auch zu merken, okay, dann der Satz, wer nicht handelt, wird behandelt. Und das ist halt deine Entscheidung. So. Und wenn du keine Entscheidung triffst und einfach mitmachst, ist es auch eine Entscheidung gewesen am Ende. Und ja, das ist so, glaube ich, das Thema Geschichten erzählen. Und das Lustige ist es auch so wirklich entspannt anzumalen. Wenn wir uns eh schon die ganze Zeit Geschichten erzählen, dann wirklich mal einen Zettel zu nehmen. Und das ist auch jetzt eine Strategie, nur einfach mal zu sagen, was denke ich gerade, was muss ich gerade mir für eine Geschichte erzählen, dass ich Stress haben darf? Und da mal wirklich aufzuschreiben. Und da kommen krasse Sätze dann teilweise raus. Ne? Ich muss immer Energie haben, ich muss perfekt sein, ich muss das und das machen. Und da einfach mal durchzustreichen, also was ist wirklich jetzt wahr und bewiesen und was steht wirklich an und was ist eigentlich nur ja irgendeine Erwartung, irgendeine Kopfgeburt. Die hast du exklusiv. Wenn du die anderen Leuten erzählst, deine Erwartungen und deine krassen Mindsets, die dich jetzt negativ triggern, damit Leute sagen, hä, warum denkst du denn so krass? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und da so ein bisschen so ja, aus dem Kopf, aus dem eigenen Kopf rauszukommen, weil es wird natürlich immer mehr. Je mehr ich die Geschichte erzähle und je mehr Leute auch vielleicht mitmachen oder vielleicht aus der Erziehung oder so und ich die ersten 20 Jahre gehört habe, ich bin nichts wert, wenn ich keine Leistung bringe, dann ist das keine Geschichte, das ist dann die Identität. Und da die Leute so schrittweise rauszuholen, kann auch ein Moment der Leere und Überforderung sein, weil auf einmal gibt es ja keinen Halt mehr, weil Geschichten geben ja auch Struktur. Was ist richtig im Leben? Was ist moralisch wertvoll? Wie verhält man sich? Was bedeutet überhaupt ein erfolgreiches Leben? Mhm. Und da mal reinzugehen und das jetzt nicht komplett zu zerstören, zu sagen, hey, pass auf, im Leben, vielleicht hat das Leben gar keinen Sinn. Vielleicht ist es einfach Chaos-Theorie und hier passiert eh alles, wie es möchte. Kannst dabei irgendwie dir zuzwinkern. Kann vielleicht ein bisschen überfordernd sein als Geschichte, aber vielleicht auch Leichtigkeit reinbringen. Und deswegen meine ich mit dieser Persönlichkeitsentwicklung und die Leute so auf den Weg mitzugeben, den wirklich Schritt für Schritt an die Hand zu nehmen, weil es kann sehr überfordernd sein zu sagen, es ist alles nur eine Geschichte.
Ja,
klar. Du hast die letzten 50 Jahre eine Geschichte erzählt, die dich krank gemacht hat.
Ja, weil es dir erstmal alles wegnimmt, an dem du dich festgehalten hast. Ich fand es gerade ganz krass, als du das nochmal so gegeneinander gestellt hast. Also die depressiven Episoden, wo du wirklich deiner Geschichte zu 120% glaubst. Und das ist ja dann in dem Fall leider eine sehr schwarze Geschichte, eine sehr negative Geschichte. Heißt aber übersetzt, du hast diese Fähigkeit in dir, deinen Geschichten extrem zu glauben. Und das ist ja dann in dem Moment auch wieder eine Riesenstärke, weil du dann eben auch all den anderen Geschichten, die du bewusst wählen kannst, genauso glaubst. Mhm. Und vielleicht auch so eine Depression für sich mal einzuordnen. Also ich bin nicht jemand, der hat eine Depression und der ist jetzt schwach oder der hat jetzt versagt, sondern ich bin jemand, der seinen inneren Geschichten sehr gut glauben kann. Und das kann eine Riesenqualität von mir werden, wenn ich das nämlich verstehe, für mich aktiv einzusetzen. Das finde ich ein sehr schönes Bild auf so eine Episode oder auf so eine psychische Erkrankung, weil es ist ja im Endeffekt eine übersteigerte Qualität, die dann in dem Moment zu einer echten Leidenssituation führt.
Total, also finde ich spannend, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es ist eher so das Gute im Schlechten und das Schlechte im Guten. Ne? Wenn du jetzt schon dein Gehirn hast, was einfach einer Geschichte radikal so glaubt und dadurch krank wirst,
ja,
hast du ja auch die Fähigkeit, eine andere Geschichte, wenn du später wieder gesund bist, dir zu erzählen, wo du auch radikal dran glaubst, was,
genau,
dir Halt gibt, was dir Energie gibt und was dich motiviert einfach.
Ja, total. Und ich finde, es ist ein schönes Bild, die Depression einfach nochmal für sich anders einzuordnen, und das nimmt auch, vielleicht natürlich bleibt es schmerzvoll und es bleibt eine Krankheit, aber es macht es vielleicht ein bisschen offener, auch zu sagen, ich kann aus dieser Zeit viel für mich mitnehmen, viel für mich lernen, und danach bin ich vielleicht nochmal ein Stückchen bewusster mit mir.
Ja. Ja, sozusagen, was mir auch immer wieder hilft, ist dieses, gerade über krank gesund nachzudenken. Deswegen sage ich auch immer depressive Episoden, weil da steckt einfach drin, dass ein Anfang und Ende hat. Das ist also das räudigste Gefühl, wenn man weiß, so, ha, es wird nicht besser. So, und bis an mein Lebensende bleibe ich jetzt so. Und dann auch zu sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt nicht der Depressive, weil obwohl ich gerade wahrscheinlich zu 90% mich super krank fühle, habe ich auch noch Ressourcen, die ich aktivieren kann, wo ich einfach auch gerade ein Mensch bin, wo ich jemand bin, der eine Frage hat, jemand bin, der grübelt, jemand bin, der einsam ist oder sich einsam fühlt. Und auch das sozusagen mit reinzunehmen, alle Themen, die wir gerade nicht richtig haben wollen, dass wir sagen, ich bin jetzt nicht komplett krank von oben bis unten, weil mein Herz funktioniert, ich kann sehen, ich kann meine Finger ansteuern, ich kann hören. Das heißt, ich bin gar nicht komplett krank, sondern ein Teil von mir ist gerade krank. Was auch immer dann, die Psyche, die Seele, was man dazu sagt. Ne?
Mhm.
Weil das sieht man ja auch oftmals in der Gesellschaft, das Muster ist halt der Alkoholiker. Der Alkoholiker hat kaum eine Chance, aus diesem Bild rauszukommen, wenn er so gelabelt wird. Und zwar als kompletter Mensch. Der ist vielleicht noch Familienvater, der ist noch Fußballfan, der, weiß nicht, liebt es noch, irgendwelche Kreuzworträtsel zu lösen. Das heißt, man lässt ihm auch mit dieser Gänze von der Verurteilung, was man auch gar nicht böse meint, eigentlich kaum eine Chance, da rauszukommen. Und das will ich nochmal so mitgeben, weil mir es unglaublich wichtig ist und immer wieder geholfen hat, zu sagen, ein Teil von mir ist gerade wirklich krank, aber was gibt es eigentlich noch, was funktioniert am Ende? Mhm. Und deswegen sage ich auch immer depressive Episode, weil das mit das Wichtigste ist, diese Hoffnung nicht aufzugeben, weil es wird irgendwann besser. Sie hat einen Anfang und ein Ende.
Absolut. Und man gerät dann ja eh schon in so eine Überfokussierung des Leidens, weil es natürlich in dem Moment auch sehr viel Raum einnimmt. Aber es macht es dann noch schwieriger, wenn wir von depressiven Menschen reden und auch nicht von der Erkrankung, die kommt und geht, dass ich an mir selber noch die ganzen anderen Aspekte sehe, die das Leben noch lebenswert machen.
Ja, total.
Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in deine Welt.
Sehr gerne. Danke für das schöne Gespräch.
Sehr gerne. Ich bin auch so ein bisschen überflutet von deinen ganzen tollen Ansätzen. Und ja, es war einfach für mich sehr, sehr geballt. Und ich nehme super viel mit. Vielen, vielen Dank. Das war richtig cool.
Sehr gerne.
Jakobs Energie ist ansteckend. Ich habe selten jemanden getroffen, der so viel weiß und dennoch bei all dem Verstehen das Fühlen nicht vergisst. Bei mir bleibt ein Vibe von Tatendrang, von purer Motivation, wirklich etwas verändern zu wollen. Ich spüre aber auch ganz viel Realismus. Keine Beschönigung schwerer Zeiten, sondern Akzeptanz der Höhen und Tiefen des Lebens. Und wie wir daraus lernen können, wenn wir uns trauen, hinzuschauen. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, hier exklusiv bei Podimo. Dann werde ich Bina Jagielska sprechen, oder besser bekannt als die Sängerin Balbina. Bina ist mit ihren 39 Jahren erfolgreiche Sängerin, Inhaberin ihres eigenen Labels, arbeitet als Producerin und Art Directorin. Die Polin, die in Berlin aufgewachsen ist, ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Sie wirkt stark, sehr reflektiert und selbstbewusst. Aber sie hat noch eine ganz andere Seite in sich. Bina leidet seit über 20 Jahren an einer Angststörung. Als Kind beginnt alles mit der Angst vor Krankheiten, der Hypochondrie. Im Laufe ihres Lebens entwickelt es sich zu einer generalisierten Angststörung, die sich in den verschiedensten Situationen zeigt. Eine Facette, die sie bis heute der Öffentlichkeit und auch den meisten Freunden vorenthalten hat. Wie fühlt sich eine Angststörung an? Welche Gedanken lassen den Alltag für Menschen in der völligen Vermeidung zum täglichen Horror werden? Und warum schämen wir uns so dafür? Darüber und vieles mehr spreche ich nächste Woche mit Bina. Bleib freundlich zu dir. Und auch wenn dir dein Leben noch weit weg von perfekt erscheint, erlaub dir glücklich zu sein. Bis zum nächsten Mal, eure Linda.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur anderthalb, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.